Ich weiß nicht, ob von euch noch irgendjemand weiß, was am 21. Juli 1969 los war. Ha, ich weiß das. Ich bin einen Tag vorher 9 Jahre alt geworden. Aber das alleine würde nicht reichen, dass ich mir diesen Tag merken konnte. Denn meine Eltern waren der Meinung, in dieser Nacht sollten sie mich wecken. Da sollte etwas passieren, wo ich irgendwie dran teilhaben sollte, um vielleicht mal später zu erzählen und zu sagen, da war ich dabei. Wisst ihr, was das war? Ich war 9 Jahre, ich habe die Reichweite noch gar nicht richtig kapiert, aber meine Eltern haben mich nachts geweckt und dann durfte ich vor den Fernseher und habe gesehen, wie das erste Mal überhaupt ein Mensch den Mond betreten hat. Wow. Ich wollte nur ins Bett, aber dennoch, der Louis Armstrong hat dann gesagt, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für einen Mensch, ein großer Sprung für die Menschheit. Heute habe ich so einen Bibeltext, ein kleiner Schritt für so ein paar Menschen und ein großer Schritt für die Menschheit. Vielleicht seid ihr auch gerade ein bisschen müde, müsst geweckt werden, vor den Fernseher kommen. Ich sage euch, um das, was es heute geht, das ist etwas Großes, etwas Entscheidendes für die Menschheit. Vielleicht berichtet Lukas darum so ausführlich davon. Kein Bericht im Lukas-Evangelium ist so lang wie dieser und 3-mal wird in der Apostelgeschichte davon erzählt. Es geht um 2 Männer. Die stehen im Mittelpunkt, 2 Männer aus ganz verschiedenen Welten. Gott selbst führt diese Männer zusammen, sonst wäre das wohl nie passiert. Der Text ist sehr lang, darum erzähle ich Ihnen, kann ich auch gleich immer so ein paar Informationen einstreuen. Also, zum Ersten geht es um einen römischen Soldaten, einen Centurio, also jemand, der für 100 Leute zuständig ist, die unter ihm sind, Hauptmann, übersetzt ins Deutsche Cornelius. Er lebt in Caesarea, im Norden Israels, eine römische Garnisonsstadt. Caesarea heißt übersetzt Kaiserstadt, eine römische Stadt, gebaut zu Ehren von Kaiser Augustus. Römer haben da gelebt und eine jüdische Minderheit hat dort gelebt. Und dieser Hauptmann, dieser Römer nun, war ein Gottesfürchtiger und das war damals ein fester Terminus, ein fester Begriff. Gottesfürchtige nannte man die Heiden, die Nicht-Juden, die aber an den einen Gott Israels glaubten und auch lernen wollten und beteten sogar zusammen mit Juden. Die konnten in der Tora studieren, durften sie selber nicht anfassen, durften aber die Schriften studieren, durften mit den Juden beten. Sie haben all diese Reinheitsgebote und Essensgebote nicht halten müssen. Und was die Männer auch sehr fürchteten, war die Beschneidung. Es gab viele Gottesfürchtige also, der Freundeskreis kann man sagen, der Synagoge. Die haben an Gott geglaubt, die wollten auch mehr lernen von der Schrift, von der Tora, aber sie gehörten nie ganz dazu. Und das erfahren wir auch von Lukas, Cornelius war ein Beter. Lukas sagte, der betete immer. Gemeint ist, er betete zu jeder Gebetszeit, die im Judentum vorgeschrieben oder angeraten oder üblich war. Er betete zu jeder Gebetszeit. Indirekt erfahren wir später, dass er da wohl auch gebetet hat, ich möchte ganz zu Gott gehören, ich möchte ganz zum Volk Gottes gehören. Das scheint eine Rolle gespielt zu haben in seinen Gebeten. An einem Tag nun also betet er um die 9. Stunde, das Nachmittagsgebet um 15 Uhr. Und da erscheint ihm eine Gestalt, in weißem Gewand ein Engel. Lukas sagt, er hätte eine Erscheinung gehabt. Das Wort kann beides bedeuten. Es kann sein, ich habe eine Erscheinung und ich sehe das alleine und ihr seht das alle gar nicht. Kann auch sein, es ist eine Erscheinung und wir sehen das alles. Das bleibt offen bei dem Wort. Also war das etwas sehr Subjektives hier? Er hat einen Engel gesehen, der zu ihm sprach? Oder kam da ein Engel, wir hätten ihn alle gesehen, hätten ein Foto machen können? Egal, der Engel sagt ihm auf jeden Fall, Gott hat deine Gebete erhört. Und dann sagt er diesem Römer, er solle nach Joppe senden, eine Stadt 50 Kilometer weg, und da des Gerbers Simon, in dem Hause sei jemand zu Gast, der würde Simon Petrus heißen, und den soll er holen und alles hören, was der zu sagen hat. Also ganz genaue Ortsangabe, wird sogar gesagt, es ist ein Haus am See. Der Soldat erschrickt, er ist erstaunt, er wundert sich, aber er handelt sofort. Er holt zwei Sklaven her, zwei Knechte und einen ebenfalls gottesfürchtigen Soldaten. Er erzählt ihnen von seiner Erscheinung und schickt sie nach Joppe. Soweit Cornelius, die erste Hauptperson. Die zweite Hauptperson. Am nächsten Tag, die Boten sind unterwegs, betet Petrus wieder zu einer jüdischen, normalen Gebetszeit zur 6. Stunde um 12 Uhr das Mittagsgebet. Lukas schreibt, und er hatte Hunger. Nun gab es im Judentum so ein Halbtagsfasten. Ne? Manche machen das von uns vielleicht auch, ne, und sagen mal so einen halben Tag aussetzen. Also bis mittags nichts essen und man beginnt erst mit dem Mittagessen. Wenn das so war, wissen wir nicht, kann man verstehen, dass er Hunger hatte. Also der geht aufs Dach seines Gastgebers, betet, hat Hunger, das Essen wird schon vorbereitet, schreibt Lukas auch, und er gerät in Verzückung. Da steht das griechische Wort Ekstasis. Ekstase, der gerät in Ekstase, der gerät aus sich selbst heraus. Oh, guck mal, das ist ein wahrer Freund. Hat er davon getrunken? Nee, hat er nicht. Gut. Der gerät in Ekstase. Ekstase heißt tatsächlich wörtlich, man tritt aus sich heraus, man lebt, erlebt etwas mit allen Sinnen, wo man denkt, das kann nicht wahr sein, das bin nicht ich oder so. Ja? Ganz genau können wir uns das nicht vorstellen, aber vielleicht ist es wie eine Mondlandung. Ja? Irgendwas, was man noch nicht erlebt hat und plötzlich ist man ganz woanders, erlebt etwas ganz real, was irgendwie nicht real sein kann. Auf jeden Fall sieht er, wie der Himmel aufgeht, ein Riesentuch kommt von oben runter und wie gesagt, er hat Hunger und in diesem Tuch lauter krabbelnde Tiere, Vierfüßler, Reptilien, Vögel, lauter unreine Tiere für einen Juden. Für uns wären das vielleicht Kakerlaken, Spinnen, Waschbären, Ratten, Mäuse, das reinste Dschungelcamp, also was der hier erlebt. Lauter Tiere, wo er denkt, uah! Und dann hört er eine Stimme vom Himmel, und die sagt, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, sagt er da, also ist für ihn ganz klar, Gott sagt das gerade. Er sagt, nein, in meinem ganzen Leben habe ich sowas nicht gegessen, nie würde ich das Gesetz übertreten und unreine Tiere essen. Nach dem Gesetz durften Juden Paarhufer essen, also Rinder, Ziegen, Schafe, von den Vögeln nur die Tauben, nichts mit halben Hähnchen. Also Hühner waren verboten, Schweine waren verboten, weiß ich, was hier für Tiere rumkrabbelten, wo er dachte, unmöglich, darf ich die essen, das steht im Gesetz. Wie kann denn Gott auffordern, etwas zu tun, was im Gesetz des Buches Mose verboten ist? Ist das hier eine Versuchung? Was will Gott? Was will er mir sagen? Was soll ich hier tun? Niemals, sagt Petrus, dreimal sagt er nein. Dreimal hat er ihn verraten, Jesus. Dreimal sagt Gott zu ihm, weide meine Lämmer. Jetzt dreimal muss Gott ihm sagen, schlachte, iss. Und dann sagt er, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht so, als sei es unrein. Und dann geht das Tuch weg. Der Spuk ist vorbei. Alle Ekeltiere sind wieder weg. Was will ihm Gott damit sagen? Soll er tatsächlich diese Viecher einverleiben? Die haben doch nichts mit Gott zu tun, diese Tiere. Und nichts mit einem Juden zu tun. Und in diesem Moment kommen die Boten an, aus dem 50 Kilometer entfernten Caesarea, die der römische Hauptmann geschickt hat. Und der Engel, die Sprache, sagt dem Petrus, geh nach unten, ich lese mal vor das Zitat, Vers 20. Vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken, denn ich selbst habe sie geschickt. Petrus ist erschrocken, vielleicht angeekelt. Er versteht das überhaupt nicht, was gerade passiert. Erstaunt, aber er handelt auch sofort. Ich lese ab Vers 21. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm nach Hause zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun: Warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause, und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand, und er sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir von dem Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, der Herr ist über alles. Ein paar kleine Schritte, 50 Kilometer, allerdings Caesarea und Joppe sind auseinander, und ein großer Schritt für die Menschheit. Wir können kaum überschätzen, was das für die Entwicklung des Christentums bedeutet hat. Lukas erzählt diese Geschichte in Kapitel 10, habe ich gerade gelesen. Wer weiterliest Kapitel 11, kommt dann nach Jerusalem und erzählt diese Geschichte nochmal. Wer noch weiter liest Apostelgeschichte 15, kommen Apostel und Vertreter von Gemeinden zusammen und reden und wollen entscheiden, was müssen wir von Heiden erwarten, also von Nichtjuden, die an Jesus gläubig werden. Was müssen die tun? Wie müssen die leben? Wie begegnen wir denen? Und wieder steht Petrus auf und sagt und erzählt: Gott hat uns zusammengeführt. Gott hat mir gezeigt, ich soll keinen Unterschied machen. Gott hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt. Wenn Gott zu diesen Menschen sagt, die gehören zu mir, dann können wir nicht sagen, die gehören nicht zu uns. Dann gehören die auch zu uns. Wer zu Gott gehört und Gott gibt ihnen Zeugnis durch den Heiligen Geist, die gehören auch zu uns. Was Gott für rein erklärt hat, erkläre du nicht für unrein. Gott selbst hat all das herbeigeführt durch korrespondierende Visionen und Erfahrungen. Gott hat aus dieser Begegnung den Start der Heidenmission gemacht. Jetzt fangen Juden an, auch Nichtjuden von ihrem Messias zu erzählen, weil er der Herr über alles ist und über alle. Und sie werden eingeladen, ganz zu Gott und seinem Volk zu gehören. Petrus beherbergt die 3, sie schlafen bei ihm. 50 Kilometer ist weit, das schafft man nicht, wenn man am Nachmittag losgeht. Am nächsten Tag zieht er los, es ist kein Alleingang. Einige aus Joppe begleiten ihn, sind Mitzeugen, wollen dabei sein. Beides ist typisch für Petrus. Einerseits ist er manchmal nicht so leicht zu überzeugen, schon so ein Konservativer. Ja? Da muss Gott 3 Anläufe machen manchmal, bis der endlich kapiert, was Gott von ihm will. Weil er sagt, geht nicht, kann ich nicht, habe ich nie gemacht. Auf der anderen Seite ist typisch für Petrus, was er bei seiner Berufung schon erlebt. Er ist Fischer, sie sind rausgefahren, die Netze sind leer, da kommt der Jesus und sagt, fahrt nochmal raus. Und dann sagt Petrus, auf dein Wort hin fahre ich nochmal raus. Eigentlich ist die Zeit schlecht, eigentlich haben wir nichts gefangen. Das ist auch typisch für Petrus, auf dein Wort hin tue ich's. So auch hier. Bei Cornelius angekommen, fällt er auf die Knie, tiefste Anerkennung, und Petrus sagt: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ich glaube, ganz viele Gräben zwischen Menschen werden dadurch überwunden, dass einer sagt: Du und ich, wir sind Menschen. Du schwarz, ich weiß, was ich, du Türke, ich Deutscher oder so, oder du Mann, ich Frau oder keine Ahnung, du Soldat und ich Friedensfreund oder, ja, ich glaube, das ist ganz viel hier, dass er sagt, ich bin auch nur ein Mensch. Er sagt nicht, ich bin ein Jude und du bist ein Heide. Ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch. Und wir beide brauchen Gottes Gnade. Und wir beide brauchen seine Führung und seinen Rat. Geh nicht von mir auf die Knie. Und dann geht er rein und staunt, so viele Heiden wollen was von Jesus wissen. Das ist auch vorbildlich, finde ich, dieser Hauptmann, für den ist der Glaube nicht Privatsache. Der feiert sozusagen mit Christen und Suchenden zusammen. Ja, der lädt beide ein. Da kommen Leute aus Joppe, da kommt Jesus mit seinen Jüngern und es kommen seine Freunde, seine Verwandten, er lädt sie ein. Er sagt, ich habe was erlebt, kommt dazu, ich erwarte da jemanden. Er lädt sie ein, er will, dass auch die sich begegnen. Und dann habe ich gelesen, Petrus sagt, ihr wisst, ich darf eigentlich nicht ins Haus von Heiden. Warum habt ihr mich geholt? Dann erzählt der Hauptmann von seiner Vision und da gehen dem Petrus die Augen auf und er sagt, jetzt verstehe ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Jeder ist in seinem Volk willkommen, der Gott fürchtet, der seinen Willen tut und dem Gott seinen Geist gibt. Und dann beginnt er von Jesus zu erzählen, wie er gewirkt hat, wie er gelitten hat, gestorben hat. Petrus kann sagen, ich habe es gesehen. Wie das Grab leer war, wie der Auferstandene ihnen begegnet ist. Von Pfingsten hat er erzählt. Tatsächlich fangen dann hier einige der Römer an, in Zungen zu beten, wie Pfingsten in Jerusalem. Und dann wollen diese Römer getauft werden. Und ausgerechnet dieser konservative Petrus hat keine Hemmung mehr, sie zu taufen. Keine Grenzen. Was wissen die von Gott? Wie leben die? Leben die in allem schon so, wie ich es für richtig halte? Das sind Menschen, suchende Gottesfürchte, die kommen zum Glauben an Jesus. Er sieht, dass Gottes Geist unter ihnen wirkt. Und dann sagen sie, wir möchten getauft werden. Und sie werden getauft. Und Petrus sagt, kann jemand Menschen das Wasser der Taufe verwehren, den Gott seinen Heiligen Geist geschenkt hat? Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. Für die Juden, die an Jesus glaubten, eine absolut wichtige Geschichte. Für messianische Juden, würden wir heute sagen. Dass sie erkennen, Gott ruft Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern und Hautfarben und Prägungen zum Glauben an Jesus Christus. Und wenn sie zum Glauben kommen, gehören sie ganz dazu, ohne Unterschied. Und werden getauft und werden Teil der Gemeinde. Was hat uns das heute zu sagen? Das ist tatsächlich meine Leitfrage. Ganz oft, wenn ich predige und denke, ich will nicht irgendwas sagen, was richtig ist, sondern was wichtig ist. Was ist mir wichtig? Dazu am Ende heute einige Verlängerungen nur. Was hat uns das heute zu sagen? Zum einen ein kleiner Hinweis, der Cornelius gefällt mir. Der macht ein Treffen mit Suchenden und mit Christen. Könnte uns auch passieren, dass wir nicht immer zweimal Geburtstag feiern mit Gemeindemitgliedern und Nachbarn und Freunden, sondern mal gemischte Partys sozusagen haben. Oder dass wir Menschen einladen, wo wir wissen, Jesus ist da, ich kann mal meine Freunde, meine Nachbarn einladen. Eine kleine Notiz zu Cornelius. Ich glaube aber, die Hauptfrage ist, was für Menschen könnten wir heute ausgrenzen? Finde ich gar nicht so einfach. Was für Menschen könnten es sein, zu denen wir Kontakt scheuen, wo wir vielleicht Vorurteile haben, Angst haben, jemanden lieber nicht ansprechen, schon gar nicht von unserem Glauben erzählen? Was für Menschen könnten das sein, wo wir denken, die passen nicht zu Gott und darum auch nicht zu uns? Das ist keine Hoffnung, die sind so weit weg, die sind ja so anders, die sind ja so verloren, die sind ja so in ihrer Welt. Kann das sein? Gibt es das bei uns auch, dass Gott Gräben zuschütten muss? Ein Beispiel, könnte ich mir wirklich denken, ist kontaktscheu zu Muslimen. Ich kenne ja nicht jeden hier, aber ich kann mir durchaus denken, dass es auch Christen gibt, vielleicht auch bei uns, die haben kontaktscheu, vielleicht sogar Angst oder Vorurteile Muslimen gegenüber. Ich glaube, oft ist das Unsicherheit, einfach fehlende Kontakte, die man nicht hat. Man geht diese Schritte nicht, die Petrus gegangen ist, auf jemanden zu, aus einer ganz anderen Welt. In Berlin wohnten wir in einem Mietblock, in unserem Aufgang 15 Wohnungen, die Hälfte davon türkischstämmig. Ich glaube, das war alles mehr so türkischstämmige Deutsche oder vielleicht auch noch Türken, weiß ich nicht, die bei uns wohnten. Wir hatten tolle Kontakte. Wenn wir mal einen Großeinkauf hatten und die Türken kamen nach Hause, wir mussten die alles alleine nach oben tragen, sage ich euch. Ja. Und ich könnte da ganz nette Geschichten erzählen, wo eine Frau mir erzählte, wie sie ihr Kopftuch abnimmt und wie sie mit sich gekämpft hat, jetzt ohne Kopftuch zu sein und diese Tradition abzulegen. Und mit einem habe ich lange über den Glauben gesprochen, der wirklich geschwankt hat irgendwie zum Christentum hin. Jemand hat unseren Gottesdienst besucht, um den Gottesdienst mal kennenzulernen. Also einfach, weil wir Nachbarn waren und nicht verschlossen waren, hatten wir gute Kontakte zu Muslimen. Das hat nicht jeder. Das ist nicht einfach. Aber dennoch möchte ich fragen, gibt es Arbeitskollegen, Nachbarn? Ich habe nach der Schule, habe ich bei Vitakraft gearbeitet, Vogelfutter. Ne? Und ein Moslem, der hat da so einen Abkreiskalender hingehängt. Ne? Jeden Tag ein Spruch eines alttestamentlichen Worte auch dabei. Ja? Und dann wurde da Jesaja, Jeremia und dann irgendwas auch mal aus dem Koran oder so, ja. Ich war nicht lange genug da. Heute habe ich gedacht, ich hätte nächstes Jahr sagen können, hey, dieses Jahr bringe ich mal einen Christlichen mit. Was meint ihr? Und man kann ins Gespräch kommen. Trauen wir das? Haben wir Scheu? Warum? Ist das nicht von Gott gefügt vielleicht, dass wir Kontakte haben mit Menschen anderen Glaubens? Nutzen wir das? Oder bleiben wir zu Hause? Was muss Gott tun, dass wir kennen, dass wir kleine Schritte machen können, die für andere die Welt verändern können? Wen grenzen wir aus? Vielleicht Menschen mit sexuellen Orientierungen, die uns fremd sind, die hätten hier keine Chance, die würden sofort irgendwie außen vor sein. Vielleicht Suchtkranke. In der vergangenen Woche sprach ich mit Marlies Büsching. Bist du hier, Marlies? Ich habe sie per E-Mail gefragt, ob ich ihren Namen nennen darf. Ich habe keine Antwort gekriegt. Also vielleicht behaltet es für euch. Behaltet es für euch. Behaltet es einfach für euch. Also Marlies Büsching und erzählte mir, dass sie psychisch Kranke und Suchtkranke zu Hause betreut, mit vielen anderen von ihrer Firma her, die zu Hause leben können, psychisch Kranke und Suchtkranke. Und wir kamen dann besonders auf Alkoholkranke zu sprechen und sie sagte, nicht wenige werden trocken. Und sie kennt aber auch andere, die machen 5 und 7 und 10 Entzüge. Und dann werden die Zeiten werden länger, wo sie trocken bleiben oder sie werden nach dem 3., 4. Entzug trocken. Und das fand ich jetzt wichtig, sie sagte, es gibt Leute, die hören nie auf zu trinken. Und die lassen wir trotzdem nicht fallen. Um die kümmern wir uns genauso. Sind wir als Gemeinde auch so barmherzig? Mit Leuten, die seelisch oder körperlich nicht immer gerade auslaufen können. Die irgendwas im Leben nicht in den Griff kriegen. Sind wir auch so barmherzig, dass wir sagen, manche haben eine Therapie und können wieder lachen und andere auch nicht? Sind wir auch so barmherzig, dass wir sagen, es gibt solche und solche und solche Erfahrungen? In der Berliner Gemeinde, wo ich Pastor war, hatten wir eine Alkoholikerarbeit, ein alkoholfreies Café und ein paar Selbsthilfegruppen. Das hat angefangen durch Alkoholiker aus der Gemeinde, die sich getroffen haben und sich eingestanden haben, wir sind Alkoholiker und sich Rat geholt haben und sich ausgetauscht haben, da wurde das größer. Und es kamen Leute zum Glauben aus der Alkoholarbeit, kamen in die Gottesdienste, wir haben Leute getauft, die alkoholkrank waren. Und manche waren trocken und sind dann im Gottesdienst aufgestanden und haben gesagt, ich bin heute 10 Jahre trocken, Gott sei Dank, und haben sich wieder hingesetzt. Und andere sind rückfällig geworden. Christen, die gebetet haben, die in den Hauskreis gingen, fromme Leute, die rückfällig geworden sind. Und ich habe Leute beerdigt, die schlimm gestorben sind, weil sie rückfällig geworden sind. Christen aus unserer Gemeinde. Wie barmherzig sind wir mit Menschen, die ihr Leben nicht in den Griff kriegen. Trinker sind krank, hat Marlies gesagt. Der Wille ist krank. Wenn eine Frau hinkt, würde keiner sagen, guck mal, die hinkt ja, hat wohl nicht den richtigen Sport gemacht, ist wohl mal hingefallen. Kann sie das nicht lassen? Die hinkt ja. Wenn ein Mann trinkt oder eine Frau, sind wir viel schneller dabei, sagt, die trinkt ja. Und wir sehen nicht, was da für ein Leid und für eine Krankheit dahinter sein kann. Vielleicht muss man erst in der eigenen Familie Kranke haben, um das zu respektieren, dass das ein Elend ist und krank ist und sich nicht erhebt und alles besser weiß oder jemanden ausgrenzt. Und ein letztes Beispiel, noch was völlig anderes. Damals mussten die Juden, die an Jesus glauben, lernen, dass Heiden, die an Jesus gläubig werden, genauso wertvoll sind, ganz dazugehören. Heute ist es so, dass die messianischen Juden oft ausgegrenzt werden. Also es gibt in Deutschland Juden, die an Jesus glauben. Es gibt auch in Kassel welche, in Göttingen versucht man eine Gemeinde zu gründen oder hat es schon, das weiß ich nicht. Ich weiß das aus der Berliner Zeit. Messianische Juden können nicht zur Synagoge gehen. Die sind aus derer Sicht keine Juden mehr, die sind abgefallen vom Glauben, die glauben an Jesus. Und das ist tragisch. Allermeist sind die Ökumene, die ACK, zu für messianische Juden, weil man fürchtet, den Kontakt zu den Juden und zu Israel damit zu belasten, mit so einer Sondergruppe des Judentums. Ist wirklich so. In Berlin war das so. Dann gab es einen Baptistenpastor, Uwe Dammann, der sich eingesetzt hat für diese Gruppe. Die haben einen Verein, die haben eine Gemeinde, die haben zwei Hauptamtliche, einen Rabbi, der dann bei uns zu den Pastorentreffen dazukam. Beit Zah Shalom heißt dieser Verein. Heute ist der Baptistenpastor Uwe Dammann Vorsitzender des Missionsvereins Beit Zah Shalom. Die Juden in Deutschland den Glauben an Jesus Christus bekennen wollen. Da hat auch Gott einem Kollegen von mir, ich glaube, es ist auch mein Jahrgang, der Uwe, der war auch 9 Jahre alt, als der Montag das erste Mal betreten wurde, eine Vision gegeben und hat was umgesetzt, hat was erreicht. Also, wen würdest du nicht in der Gemeinde haben wollen? Mit wem tust du dich schwer? Wer würde dich stören hier? Die Kernsätze damals in Caesarea waren, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht so, als wäre es unrein. Steh auf, Cornelius, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin nicht besser. Wir beide brauchen Gottes Gnade und Hilfe. Amen.